wenn man in jungen Jahren gewohnt ist, 2-3 Marathons im Jahr zu machen, was viel ist, dann kann man dann ab 40, 45 vielleicht noch einen im Jahr machen, ab 50 dann vielleicht mal alle 3 Jahre ein. Aber gegen einen Marathon im Jahr bei einem guten Trainingszustand und regelmäßigem Training ist eigentlich nichts einzuwenden.
Wer es noch nicht am eigenen Leib spürt, hat sicherlich schon davon gehört, ab 35 beginnt die Uhr im Laufsport schneller zu ticken. Die VO2 Max sinkt, die Angst vor Verletzungen steigt. Die wichtigste Frage ist also, wie können wir diesen Leistungsabfall wissenschaftlich fundiert stoppen? Wir sprechen darüber mit Professor Dr. Lars Donath von der Sporthochschule Köln. Er forscht zu den akuten und chronischen Anpassungsprozessen von Ausdauer und Kraft und hat unter anderem das Thema Sturzprävention bei SeniorInnen untersucht. Im Podcast ist er unser Experte für Trainingsstrategien, die im Alter wirklich wirken. Wir klären die wichtigsten Fragen. Wie verändert sich Ü40 die Regenerationszeit? Und wie viele Marathons oder Wettkämpfe sind pro Jahr noch gesund, je älter wir werden? Lars verrät, wie du dein Lauftraining gestalten musst, um den Leistungsabstieg zu verlangsamen, welche spezifischen Formen des Krafttrainings jetzt entscheidend sind und welche Parameter im Alter besonders interessant zu tracken sind. Hier spricht Elliot aus der Achilles Running Redaktion und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Gut, danke. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht erstmal, ne, das Wochenende steht vor der Tür. Wir haben heute Freitag. Darf ich dich da mal ganz persönlich fragen, ob dein Training bei dir am Wochenende ansteht?
Ich bin seit einem Jahr querschnittsgelähmt nach einem Unfall. Ich kann gar nicht so ohne weiteres Sport machen, aber ich habe am Wochenende schon vor, ein bisschen rauszugehen mit der Familie. Mein Sohn spielt Fußball, aber so direkte sportliche Pläne habe ich nicht.
Okay, also ist dann aber vielleicht so Zeit an der frischen Luft auf jeden Fall angesagt. Bei uns in Berlin ist zumindest das Wetter gerade ganz gut. Ich hoffe in Köln auch, da erwische ich dich, ne?
Ja, es ist kalt, aber die Sonne scheint gerade, ist angenehm.
Genau, bei uns kommt die Sonne auch nochmal raus, zum Glück. Ja, Training ist ja so ein bisschen heute unser Thema, vor allem auch ein, naja, sensibles Thema, Leistungsabfall. Darüber wollen viele auch nicht so gerne sprechen. Wenn ich so mit meinen KollegInnen Ü40, sage ich jetzt mal, rede, dann klagen die mir auch oft sehr viel Leid, dass der Körper anfängt, irgendwie an möglichen Stellen zu schmerzen, wo er vorher nicht wehgetan hat. Da frage ich mich natürlich als jemand, der auch noch unter 35 ist, also so diese goldene Zeit da noch nicht überschritten hat, ist es eigentlich normal und unausweichlich, dass ja, diese so Alterserscheinungen wir dann irgendwann auch so stark wahrnehmen?
Ja, körperlicher und geistiger Verfall ist was ganz Biologisches. Dagegen kann man sich nicht wehren. Man kann den aber abmildern. Das heißt, durch Sport dafür sorgen, dass der Leistungsabfall nicht so drastisch ist. Aber das betrifft uns alle früher oder später.
Ja, und wahrscheinlich ist das auch im Leistungssport so, ne? Weil ich spreche jetzt natürlich nur mit HobbysportlerInnen vor allem.
Ja, bei Leistungssportlern ist das sogar ein bisschen vorgezogen, weil die ja Spitzenleistungen bringen und die Spitzenleistungen je nach Disziplin eher früher sind. Das heißt, ein Schnellkraftsportler, der ist dann so Ende 20, in den Ende 20ern auf seinem Peak. Ein Ausdauersportler, der peakt ein bisschen später, aber für einen Leistungssportler ist dann jenseits der 35, spätestens mit 40 dann Schluss.
Ja, genau, da hast du ja auch schon gesagt, jenseits der 35, das wird ja immer so als, weiß ich nicht, als Zeitschwelle genommen. Ist das auch konkret so, dass die 35 da so ein, ja, eine Rolle spielt? Oder ab welchem Alter kann man sagen, nimmt die sportliche Leistung gerade im Ausdauersport ab?
Es gibt ja viele Funktionssysteme im Körper, die unterschiedliche Schwingungsdauern haben. Zum Beispiel die Knochendichte, die nimmt dann schon mit Mitte 20 ab. Die Muskulatur, die schnellkräftige Muskulatur nimmt auch so Ende 20 dann so langsam ab. Aber der Stoffwechsel ist noch relativ lange sehr intakt. Deswegen können auch Ultramarathonläufer noch sehr spät Höchstleistung bringen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die natürlich nicht so eine enorme Konkurrenzdichte haben. Deswegen pieken die in ihrer Leistung spät. Aber je nach Funktionssystem, Lunge, Muskulatur, Geist, Knochen, sind die Peak-Momente immer in der Biografie ein bisschen unterschiedlich gelagert.
Okay, also ein bisschen individuell ist es dann schon. Und es gibt ja scheinbar auch einen Unterschied zwischen BreitensportlerInnen, die das als Hobby betreiben, und Leuten, die ja ihr gesamtes Leben dann dem widmen.
Genau.
Okay, und was ist denn genau der Grund, warum die sportliche Leistung abnimmt? Also was für physiologische Marker guckt man sich dann auch dabei an? Welche sind dafür verantwortlich?
Naja, die Organe und die Blutgefäße und die Versorgung, die sind natürlich dem Alterungsprozess unterworfen. Die müssen sich immer wieder in regelmäßigen Abständen erneuern. Bei Nerven dauert das ein bisschen länger, beim Blut ein bisschen schneller. Und das führt natürlich dazu, dass irgendwann die Spezienleistungsfähigkeit abnimmt. Das hat einfach was mit biologischer Alterung zu tun, dass Stoffwechselprozesse, Transmitterstoffe, also die Signale übertragen, nicht mehr so verfügbar sind oder nicht mehr so andocken an der Membran beispielsweise. Und damit ist die Leistungsfähigkeit ein bisschen gemindert.
Und jetzt konkret in der Sportwissenschaft, welche Marker werden da dann auch gemessen, wenn es jetzt gerade um Leistung geht?
Naja, man kann in den Bereichen Kraft und Ausdauer entweder die maximale Sauerstoffaufnahme messen. Das ist das, was man sehr aufwendig im Labor mit Atemmaske misst. Bei der Kraft kann man die Muskelkraft messen oder den Muskelquerschnitt messen. Muskelquerschnittdurchmesser ist ein bisschen aufwendiger, braucht man Ultraschallmethoden oder MRT. Je nachdem, von welcher Richtung man guckt, hat man unterschiedliche Methoden. Aber die Leistung an sich ist auch schon ein guter Indikator, um zu sehen, ob es abwärts, aufwärts oder konstant bleibt.
Okay, und kann man durch Training, weil das hast du ja am Anfang gesagt, dem so ein bisschen vorbeugen? Vielleicht auch bis zu welchem Grad kann man da einschreiten? Weil natürlich, wir werden alle älter und irgendwann geht die Leistung so oder so runter. Aber wie groß oder wie viel Prozent macht vielleicht das Training dann aus in diesem Prozess?
Naja, im Leistungssport geht es natürlich um Leistungserhalt und Steigerung. Das ist natürlich dann jenseits der 30 schwieriger. Aber Training hat ja mehrere Dimensionen. Man kann Training zur Leistungssteigerung machen, man kann Training machen zur Wiederherstellung der Leistung und das ist im Altersprozess auch wichtig, man kann Training auch zur Involutionsprävention machen, also quasi Gegenteil von Evolution, wo sich was entwickelt, kann man auch Involution, also negative Entwicklung, vorbeugen und dazu hilft Training, dass man sozusagen den Alterungsprozess ein bisschen ausbremst.
Ja, okay. Du arbeitest ja auch viel mit SportlerInnen. Gibt es da Trainingsfehler, die dir vielleicht auch speziell bei LäuferInnen, vielleicht Ü40, auffallen, die sich vielleicht negativ auf die Leistung auswirken? Also, dass Leute sich da im Eifer des Gefechts vielleicht sogar selber bremsen?
Naja, selber bremsen ist vielleicht nicht so das Problem im Breitensport. Und auch im Spitzensport ist es sehr häufig der Fall, dass man zu lange, zu viel, zu intensiv und mit zu wenig Regeneration trainiert. Also man muss wirklich ein Training planen, gut konzipieren, vielleicht auch hin und wieder adaptieren, weil man, also anpassen, weil man vielleicht nicht genügend regeneriert oder das Training nicht so gut verkraftet. Da gibt es eine Reihe von Parametern, die man zur Hilfe ziehen kann, damit man da gut orientiert ist im Trainingsprozess. Zum Beispiel gibt es sogenannte Readiness-Skalen, also wie bereit man fürs Training ist. Die füllt man üblicherweise am Morgen aus. Da wird dann sowas abgefragt, wie erholt und frisch fühlt man sich. Und dann wird auch noch ein bisschen abgefragt, wie sich die Muskulatur fühlt. Man kann die Ruheherzfrequenz messen oder zum Teil auch die Herzratenvariabilität, wobei die Herzratenvariabilität, also wie gleichmäßig bzw. abwechslungsreich ist der Herzschlag von einem auf den anderen, das kann auch noch ein Ermüdungs- und Erholungsparameter sein. Ansonsten ist auch die Leistung wichtig. Wenn ich zum Beispiel in einer klassischen Teststrecke, die ich immer laufe, meinetwegen 10 Kilometer in 40 Minuten oder so, dann und ich merke, ich habe da einen hohen Puls oder fühle mich ein bisschen schlapp, dann bin ich entweder kurz vorm Übertraining oder nicht genügend ausgeruht, dann muss ich was ändern. Das kann ich natürlich auch als Gradmesser einbauen ins Training.
Okay, also tatsächlich genau andersrum. Man müsste die Leute eher ein bisschen bremsen. Es ist nicht so, dass sie zu wenig machen meistens.
Naja, vor allem die engagierten, leistungsambitionierten Sportler, die neigen dazu, entweder zu intensiv, zu wenig abwechslungsreich oder zu lang unterwegs zu sein. Die muss man bremsen, aber im gesundheitssportlichen Bereich, also wenn ich wenig Sport mache, vielleicht ein bisschen älter bin, übergewichtig bin, dann muss man die Leute eher dazu bewegen, Sport zu machen und dann im Prinzip abgestimmt mit dem Alltag, mit ein bisschen sozialem Support über Freunde, Familie, den Sport im Alltag organisieren und die Barrieren möglichst gering halten.
Ja, also unsere Community besteht ja vor allem aus LäuferInnen, die natürlich schon selber ein bisschen ambitioniert sind und wahrscheinlich auch einfach jetzt große Angst haben, dass dann ab einem gewissen Alter die Leistung unwiderruflich sinkt. Und wir wollen uns ja so heute auch ein bisschen angucken, ja, an welchen Stellschrauben kann man schrauben, damit zumindest die Leistung nicht so schnell abfällt. Ne? Und du hast ja da auch schon angesprochen, die VO2 Max spielt eine richtig große Rolle. Vielleicht wollen wir da direkt mal einsteigen. Klar ist, dass sie irgendwann sinkt mit dem Alter. Vielleicht erstmal, warum ist das so? Und ja, was sind auch Interventionsmethoden dann, wie man dem entgegenwirken kann im Training?
Ja, die Sauerstoffaufnahme, die maximale Sauerstoffaufnahme gilt auch als Protokriterium der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit, also als Kriterium für Herz-Kreislauf-Zusammenarbeit. Und die ist bestimmt, wie viel Luft kann aufgenommen werden, wie viel Luft kann verteilt werden, wie viel Sauerstoff kann dann am Ende vom Blut ins Gewebe diffundieren. Und deswegen die maximale Herzfrequenz, das Schlagvolumen mit jedem Herzschlag und wie viel Blut man aus der Arterie rausnehmen kann, das entscheidet die Höhe der maximalen Sauerstoffaufnahme. Und diese Prozesse sind natürlich im Altersgang beeinflusst. Das heißt, die Herzfrequenz geht ein bisschen runter, das Schlagvolumen geht runter, das heißt, die Pumpkraft des Herzens nimmt ab und der Körper ist auch nicht in der Lage, so viel Sauerstoff aus seinen Arterien rauszunehmen. Das heißt, im venösen Blut ist dann noch viel mehr Sauerstoff drin, weil man nicht in der Lage ist, das aus dem Arterienblut rauszunehmen. Insofern also Herzfrequenz, Schlagvolumen und arteriovenöse Sauerstoffdifferenz sind die drei wichtigsten Einflussfaktoren für die maximale Sauerstoffaufnahme.
Okay. Und ja, wie könnte man jetzt im Training daran gehen, dass die VO2 Max nicht sinkt oder nicht so doll sinkt?
Naja, erstmal Unterstützung organisieren, mit Freunden, Familie laufen gehen, regelmäßig laufen gehen, Pläne machen, verbindlich diese Pläne auch in den Kalender eintragen, auch dokumentieren, wie hat sich's angefühlt, wie viel bin ich gelaufen, wie war die Herzfrequenz. Das kann auch helfen, also Selbstmonitoring bei Männern hilft auch insbesondere ein bisschen so Ranking, also sich vergleichen mit anderen, was haben andere gemacht, wie gut bin ich in den beispielsweise Trainingsabschnitten, das kann ich auch in Portale hochladen. Das kann helfen. Ansonsten Ausdauertraining, variabel, abwechslungsreich, ein bisschen Krafttraining. Ein-, zweimal die Woche an den meisten Tagen der Woche trainieren. Die WHO sagt ja 150 Minuten moderate oder 75 Minuten intensiver Sport kann helfen, so als Gesundheitssportempfehlung. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann ist auch der Rückgang im Alter einigermaßen moderat.
Okay, also eigentlich ja den Trainingsplan aufrechterhalten, den man jetzt vielleicht in unseren Fällen auch schon vorher jahrelang so ein bisschen verfolgt hat oder vielleicht sogar ambitioniert verfolgt hat. Da kann ich mir vorstellen, ist jetzt natürlich für Leute auch interessant, sind es jetzt zum Beispiel eher, also ist es eher das Intervalltraining, also so das intensive Training, was die VO2 Max dann langfristig ja aufrechterhält, oder sollten wir weiterhin die langen Umfänge machen, also die langen Long Runs, die ja auch jetzt nicht unbeliebt sind, gerade bei uns in der Community?
Naja, die Intensität, die beeinflusst natürlich die Dimension der Anpassung. Lange Läufe sind eher für die Kapillarisierung und die Sauerstoffabnahme ans Gewebe. Hohe Intensitäten sind besonders für die Pumpkraft des Herzens, also Schlagvolumen und Herzfrequenz entscheidend. Insofern ist wichtig, dass man das Training variabel gestaltet, also hochintensive und moderate und niedrigintensives Training variiert. Der Löwenanteil des Trainings wird trotzdem, also 80-90% Low Intensity, also wo ich noch Mehrwortsätze sprechen kann, wo ich mich noch unterhalten kann, wo mein Puls so zwischen 130 und 150 Schlägen ist. Aber das Training sollte eben progressiv, also gesteigert werden und variabel gestaltet sein.
Okay, also wenn es auch gesteigert, also es sollen dann auch neue Reize dazukommen. Man sollte eigentlich mit keinem Alter irgendwann aufhören, neue Reize auch zu integrieren, oder?
Naja, oder die Reize variieren. Also irgendwann hat man natürlich keine neuen Reize mehr, weil man alles schon mal probiert hat. Aber man sollte nicht so so meditativ immer das Gleiche machen. Das kann auch helfen, um den Kopf frei zu kriegen, auf andere Gedanken zu kommen, den Job zu verarbeiten und Stress abzubauen. Aber wenn man jetzt besonders die Kardiopulmonale, also die Herz-Kreislauf-Gesundheit trainieren will, dann muss man Training eben abwechslungsreich machen. Intensive Läufe, Schwellenläufe, niedrigintensive Läufe und das möglichst variabel.
Okay, also die Mischung macht's ja auch im Alter ganz wichtig, da dann nicht sehr bei einem, was einem vielleicht am besten gefällt, zu bleiben, weil wichtig ist dann doch, ja, da flexibel zu bleiben.
Na, im Gesundheits- und Breitensport ist es schon wichtig, dass man das, was man macht, gerne macht, damit man es auch wieder macht. Und da kann man schon die Trainingseinheiten, die man gerne macht, auch häufiger machen. Aber man sollte jetzt nicht zu einseitig trainieren. Ja. Und das passiert schon, wenn man jetzt jeden Tag intensiv eine halbe Stunde läuft, dann ist die Trainingswirksamkeit ein bisschen herabgesetzt. Aber wenn man mal lange Läufe bei niedriger Intensität macht, vielleicht Intervallläufe macht, Sprintintervalle sogar noch integriert und dann noch vielleicht einen Schwellenlauf macht, wo man an der Wettkampfgeschwindigkeit 20, 30 Minuten läuft, dann hat man eigentlich alle Intensitätsbereiche und Laufzonen und Streckendauern auch integriert.
Wenn man sich jetzt vielleicht auch mal das andere Ende der Trainingsumfänge anguckt, also bei Personen, die vielleicht sogar eher zu viel als zu wenig machen, also vielleicht jetzt, weiß ich nicht, mit 40, 80 Kilometer oder so pro Woche laufen und dann aber mit steigendem Alter, kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann das nicht mehr leisten kann, oder? Also ist es wichtig oder ist es eine Voraussetzung, dass man diese Umfänge irgendwann auch ein bisschen reduziert im Alter?
Na, der Körper und der Alterungsprozess zwingt einen, die Umfänge auch anzupassen. Also es wird kein 60-Jähriger oder 50-Jähriger 80 bis 120 Kilometer laufen, sei denn, man ist schon sehr lange im leistungssportlichen Sektor unterwegs und ist an diese hohen Umfänge gewöhnt oder kommt von 140, 180 Kilometer. Aber das sind ja Ausnahmen. Die können dann auch im Alter ab 60 noch 60 bis 80 Kilometer laufen. Aber man muss die Umfänge und die Intensität ein bisschen anpassen, trotzdem variabel bleiben und seine Ziele auch ein bisschen anpassen. Man kann jetzt nicht immer alten Zielen hinterherlaufen, weil man Angst hat vom Altern. Man muss die ein bisschen altersentsprechend anpassen und sich auch an Zeiten, die nicht mehr so sind wie Mitte 20, Mitte 30, dann auch erfreuen, weil man es beispielsweise schafft oder weil man eine Altersbestzeit erreicht hat. Das gibt es ja auch alles.
Ja, ich glaube, dass da dann auch so ein großer psychologischer Faktor natürlich, dass Leute ja dann gar nicht so sehr körperlich das Problem haben, sondern vielleicht mental dann da ja nicht loslassen können und sich dann weiter pushen, als der Körper hergibt, vielleicht leider. Aber ja, du hast auch schon natürlich jetzt an der Stelle gesagt, dass es nicht normal ist, wenn Leute im sehr hohen Alter noch große Umfänge laufen. Ist dann zum Beispiel der Marathon auch so eine klassische Ausnahme? Also gibt es da Zahlen, bis welches Alter ein Marathon auch vielleicht problemlos noch geht? Oder ist das auch recht individuell?
Also ein Marathon ist natürlich eine enorme Extrembelastung, die aber eigentlich ein gesunder Organismus altersunabhängig ganz gut verkraftet. Aber okay, wer noch nie Marathon gelaufen ist, der muss die Umfänge, das Trainingsvolumen langsam erhöhen und seine Ziele anpassen. Der sollte auch nicht 3, 4, 5 Marathons im Jahr machen, sondern maximal 2, 3, einer besser pro Jahr und entsprechende Erholungszeiten berücksichtigen. Aber eigentlich findet man jetzt relativ wenig besorgniserregende Parameter am Ende des Marathons, weder was so Herzmarker betrifft, noch was Arthrosemarker betrifft. Insofern ist es eine große Belastung, aber von der man sich binnen von 2, 3 Wochen dann auch gut wieder erholt. Aber man sollte nicht mehrere Marathons im Jahr machen.
Okay, jetzt nicht mehrere Marathons im Jahr, auch ab einem bestimmten Alter? Bis wann geht das noch? Bis wann wird es kritisch?
Na, ich würde das immer abhängig machen von der Trainingshistorie. Wenn einer viel trainiert, schon lange trainiert, Wettkampf erfahren ist, der muss seine Marathons jetzt nicht so abrupt abbauen. Der kann vielleicht noch bis 60, 65 2 Marathons im Jahr laufen, weil er sich dazwischen auch gut erholt oder eine gute Basisfitness hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man in jungen Jahren gewohnt ist, 2, 3 Marathons im Jahr zu machen, was viel ist, dann kann man dann ab 40, 45 vielleicht noch einen im Jahr machen, ab 50 dann vielleicht mal alle 3 Jahre ein. Aber gegen einen Marathon im Jahr bei einem guten Trainingszustand und regelmäßigem Training ist eigentlich nichts einzuwenden.
Okay, das muss ich sagen, klingt sehr positiv. Ich glaube, unsere Community freut sich darüber, dass sie vielleicht auch ins hohe Alter noch Marathons stemmen kann. Ist natürlich auch, wie du sagst, dann auch sehr individuell, was einfach die gesamte Krankheitsverletzungshistorie angeht. Vorausgesetzt natürlich, man hat sich bis dahin noch nicht verletzt in irgendeiner Weise, sodass Marathons nicht mehr möglich sind. Mich interessiert auch die Laufökonomie. Verändert die sich im Alter? Bleibt die eigentlich immer gleich? Ist das auch was man messen kann?
Also erstmal ist es so, wer nicht trainiert, der verschlechtert sich in seiner Ökonomie. Wer aber regelmäßig trainiert, wird automatisch auch ökonomischer. Das wird beispielsweise gemessen als Ökonomieparameter, wie viel Sauerstoff verbraucht man pro Kilometer und Kilogramm Körpergewicht. So ein guter Ökonomiewert ist 180 bis 190 Milliliter pro Kilometer pro Kilogramm Körpergewicht. Und normaler ist so 210. Das kann man verbessern, indem man gezieltes Krafttraining macht. Das verbessert auch die Ökonomie im Laufen und indem man einfach Kilometer sammelt. Das heißt, die Ökonomie wird sich über eine Trainingsphase von regelmäßigem Training von 10 Jahren automatisch verbessern. Und die VO2 Max, die schwankt vielleicht ein bisschen, die wird sich nicht mehr so massiv verändern, vor allem im Spitzensport. Aber die Ökonomie wird besser, weil die Kapillarisierung besser wird, die Ausnutzung des Sauerstoffs besser wird, weil vielleicht auch die Lungenventilationskraft besser wird, dann das Totraumvolumen verringert wird. Also viele Parameter, sowohl Lunge, Kreislauf als auch Herz, werden durch Training beeinflusst.
Okay, also die Laufökonomie bauen wir eigentlich automatisch, also verbessern wir eigentlich automatisch, wenn wir am Training dranbleiben.
Wenn wir regelmäßig ein bestimmtes Volumen trainieren und vor allem Kilometer sammeln, dann muss man ein bisschen geduldig sein.
Ja, natürlich, ja. Aber wäre das dann auch umgekehrt so, dass wenn dann die Volumen oder die Umfänge im Alter irgendwann ein bisschen sinken, dass dann auch die Laufökonomie automatisch schlechter wird dadurch?
Genau, also der Körper ökonomisiert sich durch das Training und wenn man weniger trainiert oder sein Training beendet, dann wird auch die Ökonomie schlechter.
Okay, verstehe. Okay, wie sieht's aus mit den Regenerationszeiten? Die hattest du ja auch schon angesprochen, die verändern sich auf jeden Fall auch im Alter. Gibt es dazu, ich weiß nicht, Studien oder konkrete Daten, wie viel länger die Regeneration dann braucht, je älter man wird oder wann tritt das überhaupt ein, so eine Veränderung?
Also Regeneration ist natürlich sehr individuell und die Regenerationszeitfenster werden länger im Alter und je nach Funktionssystem im Körper ist die Regeneration unterschiedlich. Zum Beispiel Knochen, Immunsystem, die brauchen sehr lange, bis sie sich wieder erholen, währenddessen Muskulatur und Stoffwechsel ein bisschen schneller sich erholen. Und diese sogenannte zeitliche Verschiedenheit der Systeme oder Heterochronizität, die muss man berücksichtigen. Das heißt, das Immunsystem braucht vielleicht noch Zeit. Der Kreislauf kann schon wieder belastet werden. Die Knochen brauchen eigentlich noch Zeit. Zum Beispiel trainieren Schwimmer sehr viel, weil die nicht diese Stoßbelastung auf die Knochen haben, aber haben auch mit Infekterkrankungen manchmal zu kämpfen durch ihr Trainingsvolumen. Das muss man ein bisschen disziplin- und sportabhängig machen, wie die Regenerationszeiten sind. Aber grundsätzlich gilt, Regenerationszeiten werden besser, wenn man trainierter ist, aber verlängern sich auch im Altersprozess.
Okay, aber da gibt es dann auch jetzt nicht eine einheitliche, also eine Rechnung, die man aufstellen könnte, wie viele Stunden mehr sozusagen der Organismus dann braucht.
Nee, das muss man so ein bisschen subjektiv entscheiden. Deswegen diese Skalen, diese Readiness-Skala, wie erholt und frisch und leistungsfähig fühle ich mich am Morgen eines Tages, das muss ich immer mal als Fragebogen ankreuzen. Und wenn ich mich dann eben mal schlapp und antriebslos fühle, dann mache ich entweder meine Trainingspause oder nicht ganz so intensives Training. Das muss man so ein bisschen subjektiv beurteilen. Aber eine genaue Zahl, 37,5 Stunden für die Knochen und 22,5 Stunden für den Kreislauf und das Immunsystem braucht 38. So funktioniert das nicht.
Okay, also können da eigentlich dann auch ambitionierte LäuferInnen im Hobbysport eigentlich nur so ein bisschen Trial and Error dann im Alter testen, ob es jetzt 2 Rest Days sein müssen oder 3 oder vielleicht auch einfach 2 Tage hintereinander, ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Ja, man kann schon auch mal eine Trainingsperiode einstreuen, wo man 10 Tage oder auch 14 Tage sehr kompakt und verdichtet trainiert mit wenig Pause und dann macht man vielleicht nach dem Trainingslager auch eine längere Pause, um den Körper anzupassen. Also das muss man so ein bisschen trainingsphasen- und zeitpunktabhängig machen, aber in sich reinhören, Signale wahrnehmen und nicht überengagiert sein, das ist wichtig im Trainingsprozess, vor allem, weil ja Leistungsaufbau über Monate und Jahre geht und nicht eben nur über Wochen.
Ja, alles klar. Also auch da auf den eigenen Körper hören, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Ja, genau. Und vor allem Signale ernst nehmen und nicht leichtfertig über irgendwelche Warnsignale drüber gehen.
Ja, total wichtig. Ja, Kraft hast du auch angesprochen. Es soll heute auch Thema sein, weil zumindest ich habe mittlerweile gelernt aus meinen Podcast-Folgen, dass ja auch Krafterhalt im Alter ganz, ganz wichtig ist, um weiterhin fit zu bleiben, um auch einfach ganz normal am Alltag vielleicht teilnehmen zu können. Gibt es da eine Art Mindestdosis an Krafttraining, die LäuferInnen vielleicht so ab 40 auch jede Woche absolvieren sollten?
Also eine konkrete Zahl gibt es nicht, aber es gibt Studien, die zeigen, dass Läufer, die Krafttraining machen, ihre Verletzungsanfälligkeit reduzieren, ihre Laufökonomie verbessern und insgesamt schneller auch regenerieren. Das heißt, so eine athletische, man will natürlich nicht schwerer Läufer sein, weil man natürlich die Masse transportieren muss, aber wenn man athletisch ist, regelmäßig 1-2 Mal die Woche Krafttraining einbaut, wird die Ökonomie und die Laufleistung auch eigentlich ein bisschen besser. Das heißt, es ist eigentlich sogar für Leistungssportler unabdingbar, auch Krafttraining zu integrieren.
Ja, okay. Und gibt es da Informationen auch, was für eine Art von Krafttraining am hilfreichsten ist? Und manchmal hört man ja, das Training an Geräten ist da irgendwie ganz vorne mit dabei. Manche Leute trainieren aber auch nur mit dem Körpergewicht. Das kenne ich auf jeden Fall auch von einigen LäuferInnen. Gibt es da irgendwie Info darüber, was besser oder schlechter wäre?
Ja, erstmal ist es gut, das zu durchmischen und dass man nicht den Fehler macht, das hat man auch viele Jahre sogar im Spitzensport gemacht, dass man zu viel vertikales Krafttraining macht. Das heißt, Läufer wollen ja horizontal schnell werden, das heißt, die müssen ihr Krafttraining auch beispielsweise Ausfallschritte längsschnittlich machen, also quasi über 100 Meter oder 50 Meter immer wieder Ausfallschritte machen mit Zusatzgewichten und nicht immer nur vertikal trainieren, weil die Kraftentfaltung horizontal ist und vertikales Krafttraining dann auch die vertikale Kraftentfaltung trainiert. Und das muss man berücksichtigen. Währenddessen aber vertikales Krafttraining, also Klimmzüge, Latzug, Gewichtheben, Squats und so weiter, trotzdem auch die Verletzungsanfälligkeit positiv beeinflussen. Also da muss man so ein bisschen zwischen Disziplinspezifigkeit des Laufens und was kann ich dafür tun, also Richtung Ökonomisierung des Laufstils und Verletzungsprävention für die Gewebeerhalt und so weiter. Da kann man das Training auch noch gestalten. Und im Alter ist es natürlich auch noch besonders wichtig, weil ja die Muskelmasse im Alter abnimmt. Das heißt, da wird dann Krafttraining immer bedeutsamer, damit man noch funktionsfähig ist, damit man beispielsweise beim Treppensteigen oder vom Stuhl aufstehen nicht 80% der Maximalkraft braucht, weil man zu wenig Muskulatur hat. Da wird dann Krafttraining zunehmend wichtiger.
Gibt es da auch so ein goldenes Alter, ab wann es immer wichtiger wird? Weil ich kann mir vorstellen, dass so bis 35 die Leute, wenn sie sich jetzt wirklich noch nicht so viel Gedanken gemacht haben über Krafttraining, da vielleicht auch noch gar nicht so einbußen oder so merken, ne?
Naja, erstmal ist es immer wichtig. Man sollte Krafttraining versuchen, immer ins Training zu integrieren. Und wenn man aber dann sozusagen 40, 50, 60 wird, sollte man den Schwerpunkt des Krafttrainings erhöhen. Das heißt, dann nicht nur einmal die Woche, sondern zwei-, dreimal die Woche und auch wirklich Aufbautraining machen, dass die Muskulatur sich entwickelt und nicht sozusagen nur den Rückgang zu verhindern. Also da den Schwerpunkt schon auch auf Krafttraining legen und auch funktionelles Krafttraining machen, weil man natürlich sich nichts dafür kaufen kann, wenn man viele Gewichte hebt. Aber wenn man Squats macht oder Ausfallschritte, also Kniebeuge, Ausfallschritte umsetzen und so weiter, davon kann man auch im Alltag profitieren.
Okay, aber trotzdem darf man auch sich an höhere Gewichte trauen, oder? Auch im Alter, so habe ich das richtig verstanden, dass es trotzdem jetzt, also ich kann mir vorstellen, dass Leute, die vielleicht wenig mit Hanteln oder mit Geräten trainiert haben, dann halt im Alter eher so, ja, vielleicht intuitiv denken, dass dann das Verletzungsrisiko höher ist, wenn man damit hantiert?
Naja, die Technik ist entscheidend. Je früher man beginnt, desto fester ist natürlich auch die Technik, von der ich auch im Alter im Krafttraining profitiere. Insofern, jemand, der Krafttraining nicht macht, sollte sich ganz langsam ranwagen mit wenig Gewichten und nicht zu viel komplexen Bewegungsabläufen. Aber es spricht nichts dagegen, Zusatzgewichte aufzulegen, Gerätetraining zu machen. Aber man muss eben an die Technik gewohnt sein und entsprechendes Feedback auch von Trainern bekommen, falls man Fehler macht.
Alles klar. Okay, wie sieht's aus mit der Explosivkraft, also so dem plyometrischen Training? Ist das im Alter dann auch super wichtig? Hilft das dann auch vielleicht, ja, dann auch gerade bei sowas wie Sprints oder Intervallen noch genauso flexibel am Start zu sein wie vielleicht mit 20?
Naja, plyometrisches Training ist natürlich koordinativ anspruchsvoll. Das heißt, da muss die Technik stimmen und die Bewegungsabläufe müssen stimmen, dass man sich da keinen Schaden zufügt. Und auch da gilt, wenn ich jetzt plyometrische Sprünge mache, profitiere ich jetzt beim Laufen nicht so sehr. Aber wenn ich quasi Beschleunigungsläufe mache mit Zusatzlast, habe ich auch eine Plyometrik und die ist dann auch laufspezifisch, kann ich davon mehr profitieren. Also meine Empfehlung wäre immer, auch Krafttraining abwechslungsreich und vielseitig zu gestalten und mal mit weniger Gewicht und vielen Wiederholungen, mal mit hohen Gewichten im Sinne des Muskelaufbaus zu trainieren und dann natürlich Schwerpunkt Muskelerhalt und Verletzungsprävention.
Okay, ja, also auch eigentlich eine Mischung dann aus allem. Und man hört ja auch, dass das so Gleichgewicht und Koordination aber schwieriger wird im Alter. Also dass das vielleicht dann auch nochmal ein Schwerpunkt, dass da vielleicht ein Schwerpunkt gesetzt werden müsste, der vielleicht für jemanden mit 20 oder 30 gar keine Rolle spielt, weil wir alle unser Gleichgewicht noch haben. Ab welchem Alter wird das vielleicht interessant oder sollte das am besten jetzt auch schon in jedem Trainingsplan mit drin sein?
Also neuromuskuläres Training, koordinatives Training, Gleichgewichtstraining, Krafttraining sollte man immer machen, aber das wird gerade mit Blick auf Sturzprävention im Alter besonders wichtig. Ab 65 stürzt jeder Dritte einmal im Jahr und da ist insbesondere Kraft- und Gleichgewichtstraining präventiv wirksam. Insofern, das wird zunehmend bedeutsamer und sollte auch ins Training integriert werden. Aber für Läufer ist das jetzt nicht so zentral, aber man sollte es trotzdem nicht vernachlässigen.
Okay, also das wäre eher was für den Alltag, aber hat jetzt vielleicht nicht so viel mit auch Prävention beim Laufen zu tun, weil man Gleichgewicht da, also da ist jetzt nicht so ein klassischer Gleichgewichtssport, ne?
Naja, wenn man beispielsweise Stellen auf der Stelle läuft und dann immer mal alle 10 Sekunden für 3 Sekunden auf einem Bein steht und dann noch vielleicht auf instabilen Unterlagen, dann kann die Fußmuskulatur sich trainieren und dann auch über die längeren Läufe die Ökonomie davon profitieren. Also insofern, Trainingsschwerpunkte wechselwirken miteinander, deswegen ist es wichtig, sie alle zu integrieren, aber man muss natürlich mit Blick auf die Zieldisziplin die Schwerpunkte setzen und Läufer sollten natürlich insbesondere in verschiedenen Intensitätszonen und Streckenlängen laufen und müssen Krafttraining eher komplementär und kompensatorisch machen mit Blick auf Muskelerhalt, Verletzungsprävention.
Okay. Da habe ich mich auch gerade gefragt, zum Beispiel sowas wie Oberkörpertraining spielt ja für LäuferInnen dann eigentlich nicht so eine große Rolle. Da wird ja schon eher auf die Beine gesetzt. Aber ist das was, was im Alter dann vielleicht trotzdem auch wichtig wird, wegen der Rumpfstabilität? Oder ja, kann man da dann eigentlich schon auch auf altbewährte Krafttrainingsübungen setzen?
Ja, ich würde jetzt jedem Läufer empfehlen, nur das Gewicht mit sich rumzuschleppen, was man braucht. Insofern breiten Oberkörper zu haben, ist jetzt für Läufer nicht so hilfreich. Aber aus ästhetischen Gründen ist es natürlich auch hilfreich, ein ausgewogenes Körperbild zwischen Ober- und Unterkörper zu haben. Insofern würde ich auch bei allgemeinem Krafttraining von Läufern auch den Oberkörper nicht vernachlässigen. Bei Triathleten sieht es schon anders aus. Die müssen auch schwimmen und sich auf dem Rad abstützen. Da ist der Oberkörper wichtig. Aber für Läufer ist jetzt Oberkörpertraining eher kompensatorisch wichtig. Muskelerhalt, Verletzungsprävention in Anführungsstriche, das spielt da nicht so eine große Rolle. Aber ausgewogen, ganzkörperorientiertes Muskeltraining ist immer hilfreich.
Ja, okay, sehr gut, das auch nochmal da ein Fazit bekommen zu haben. Weil du gerade Triathlon erwähnt hast, kam mir jetzt einfach mal so die Zwischenfrage, ist es für ältere LäuferInnen auch noch möglich, in den Triathlon reinzustarten? Oder gestaltet sich das dann schon ab, weiß ich nicht, 45, vielleicht sogar 50 als sehr herausfordernd, weil so ich als Nicht-Triathlet sehe natürlich immer sehr mit viel Respekt auf die Triathleten um mich herum, weil das ja im Vergleich zum Laufen tatsächlich ja sehr überfordernd für mich wirken würde. Aber da frage ich mich natürlich, ist das im Alter noch möglich, wenn man sich irgendwie umorientieren will, nach neuen Reizen halt sucht? Wir haben ja auch gesagt, eigentlich ist Variation im Training gut, ne?
Ja, also Triathlon ist natürlich eine Königsdisziplin, die wird dann nur noch gesteigert durch 10 Kämpfer. Aber mit mehreren Disziplinen hat man dann immer ein bisschen das Dilemma, dass man sich entscheiden muss, was trainiere ich. Gleichzeitig denkt man, man vernachlässigt eine Disziplin. Aber im Kontext der abwechslungsreichen Trainingsgestaltung ist Triathlon immer schön. Man muss mal schwimmen gehen, mal laufen gehen, mal Radfahren gehen. Das ist für den Körper gut. Aber wenn ich das natürlich ambitioniert mache, habe ich immer das Gefühl, vielleicht zu wenig Pause, irgendeine Disziplin wird vernachlässigt. Also da kommt man schnell auch in so eine Trainingssuchtsituation, weil man denkt, man möchte ja auch in der anderen Disziplin nicht schlechter werden.
Ja, okay. Also ein bisschen mit Vorsicht auch dann genießen, weil da doch dann schwierig wird, wahrscheinlich das Trainingsvolumen zu stemmen. Okay, ich weiß, dass du ja auch zu so ganz spannenden Methoden wie BFR-Training forschst, also der Blutflussrestriktion, Training mit Blutflussrestriktion. Ja, vielleicht kannst du uns da auch nochmal ein paar Infos zu geben. Kann sowas auch im Alter interessant sein? Was ist das vielleicht auch erstmal? Ich glaube, das ist nicht allen Leuten da draußen geläufig. Ist ja auch recht nischig, so wie ich das wahrnehme.
Ja, Blutflussrestriktionstraining ist vor allem aus dem Kraftsport bekannt. Man versucht sozusagen niedrige Intensitäten mit Okklusion zu machen an den Beinen oder Armen. Aktuelle Studien haben zwar gezeigt, dass sich dadurch der lokale Blutdruck erhöhen kann. Also da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Aber grundsätzlich kann Blutflussrestriktionstraining bei niedrig intensiven Einheiten zu Muskelanpassungen führen und auch zu Kapillarisierungsprozessen und zur Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme. Das haben wir beispielsweise bei Ruderern schon zeigen können und wollen das jetzt auch in der Fläche bei Schwimmern anschauen. Also es ist schon eine ganz gute komplementäre Trainingsmethode, um bei niedrigen Intensitäten auch hohe Anpassungserfolge zu erzielen. Aber Stichwort lokaler Blutdruck, man sollte das nicht zu oft machen und auch nicht ohne Begleitung.
Okay, also ist es nichts, was eigentlich jetzt für den Laien zu Hause umsetzbar ist?
Nee, ich würde das eher ambitionierten Leistungssportlern empfehlen, die noch so ein bisschen Trainingsadjustierungen vornehmen. Für so einen klassischen Hobbyläufer, der dreimal die Woche laufen geht, der muss kein BFR-Training machen.
Okay, alles klar. Also nicht alles aus der Elite eignet sich auch für uns. Das ist ja häufiger mal das Fazit, dass man da auch nicht überambitioniert dann sein muss. Okay, vielleicht noch, was sind so Signale des Körpers, auf die wir vielleicht auch ab 40, 45 besonders auch achten können? Also die man vielleicht auch speziell nochmal genauer tracken sollte. Und ich weiß, unsere Community ist auch sehr track-affin. Viele gucken gerne auf ihre Laufuhr mit allen, ne, schauen sich die verschiedenen Parameter an. Gibt es da Sachen, die vielleicht mit 30 noch nicht so wichtig sind, aber dann später, ja, doch vielleicht, wo man mehr an Augenmerk drauf werfen sollte?
Also für die Belastungs- und Erholungssteuerung ist natürlich die Herzfrequenz so der gängigste Parameter. Man kann gucken, wie bei einer submaximalen Belastung der Puls ist. Wenn der beispielsweise bei einer Strecke, die man gewohnt ist zu laufen, 10 Schläge höher ist, dann ist man definitiv noch nicht erholt. Das merkt man auch vegetativ. Da fühlt man sich vielleicht ein bisschen schlapp und außer Puste. Oder wenn man einen erhöhten Ruhepuls hat, den man vielleicht früh standardmäßig messen sollte. Oder vielleicht ein bisschen Herzklopfen hat und ein bisschen innere Unruhe hat und antriebslos wirkt. Das sind natürlich schon extreme Signale, da ist das Kind meistens schon im Brunnen gefallen, aber so mit Belastungsempfinden, Herzfrequenz kann man sowohl unter Belastung als auch in Ruhe ganz gut arbeiten.
Okay, und Schlaf, sollte ich den mehr tracken ab einem gewissen Alter? Ja, oder?
Tracken nicht, man sollte sich nach dem Aufstehen einfach fragen, war die Nacht erholsam?
Ja, okay.
Und da muss man nicht jetzt die Tiefschlafphasen und Länge kennen und die Schlafdauer kennen. Wer natürlich chronisch mit einer hohen Trainingsbelastung unter 7 Stunden schläft, der wird darunter leiden, der muss das anpassen. Aber temporär geht das auch mal. Man muss generell ein gutes Erholungsmanagement etablieren und das ist sehr subjektiv und das kann von Person zu Person variieren. Der eine mag Kälte, der nächste mag Sauna und Hitze, der nächste mag Entspannung und Meditation. Das muss man so ein bisschen explorieren und sich dann für das, was einem am besten gefällt und am wirksamsten ist, entscheiden.
Okay, also gibt es da dann jetzt auch nicht den goldenen Leitfaden für die perfekte Regeneration dann im Alter? Oder kann man zumindest sagen, dass vielleicht, ich weiß nicht, ist passive Regeneration im Alter wichtiger als aktive oder ist es vielleicht sogar andersrum?
Na, ich denke, Schlaf, Ernährung, vielleicht eine Massage, wenn man das mag, das sind so die Königsdisziplin der Ernährung, der Erholung, darauf sollte man achten und daran besser werden. Alles, was dazukommt, wie zum Beispiel Kälte, Sauna, Meditation oder so, das muss man ausprobieren.
Okay, also da ja, gibt es jetzt nicht irgendwie die eine Antwort für alle, sondern man muss schauen, ob es zu einem passt. Okay, ja, sehr viel gelernt heute. Hast du vielleicht noch irgendwelchen, ja, so goldene Trainingsregeln für die ambitionierten LäuferInnen da draußen, vielleicht auch ab 40, wie sie, ja, vielleicht doch nochmal die sich mitnehmen können, um ihre Leistung dann, ja, zu erhalten, vielleicht sogar zu verbessern im Alter oder vielleicht hast du auch sonst noch irgendwelche, eine Message an die Leute, die jetzt auch schon Angst haben, dass das irgendwann runtergeht, die Leistung.
Ja, ich denke, prinzipiell geteiltes Leid ist halbes Leid. Also Laufgruppen suchen, mit Freunden laufen, mit der Familie laufen, Pläne machen, die verbindlich in den Kalender eintragen, das Training auch nach Ende dokumentieren, auch schriftlich, entweder auf dem Zettel, auf dem Kühlschrank oder in die Apps eintragen und ansonsten Ziele setzen und Motive erfragen. Was ist denn eigentlich mein Ziel? Möchte ich mich verbessern oder möchte ich einfach nur gesund und fit und munter im Alter sein? Das muss man auch kritisch machen.
Stimmt.
Also wie Ärzte auch Anamnesen machen, kann man auch eine Trainingsanamnese bei sich selbst machen, vielleicht auch mit einem Trainer zusammen. Aber wie gesagt, in Gruppen, sozialer Support, in Familie, mit Trainingsplan und Dokumentation kommt man eigentlich schon recht weit.
Ja, auf jeden Fall. Community ist da dann vielleicht noch wichtiger denn je, wenn man dann älter wird. Ja, starkes Fazit, würde ich sagen. Dann an der Stelle vielen lieben Dank für das erhellende Gespräch und natürlich deine
Danke.
Zeit und deine Expertise heute.
Ja, danke für das nette Gespräch.
Ja, wenn HörerInnen jetzt vielleicht noch nach weiteren Informationen zu dir suchen oder zur Trainingswissenschaft suchen, hast du da noch irgendwelche Anlaufstellen für sie?
Ja, ich mache natürlich auch viel mit der Presse und publiziere auch meine Paper, also meine Dokumente auf meiner Homepage www.lars-donat.com. Da findet man ein paar nette Presseartikel, ein paar gute Paper, ein bisschen was zu meinem Lebenslauf und zu meinen Abschlussarbeiten, die ich betreue, also zu meiner Person. Und wer sonst noch Fragen hat, kann mir gern schreiben.
Ja.
Ich freue mich immer über Post.
Fantastisch. Schön, das verlinke ich dann wie immer in den Shownotes und ich bedanke mich auch bei euch da draußen fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Ich hoffe, ihr konntet euch aus der Folge den einen oder anderen Impuls mitnehmen und wenn ja, dann freuen wir uns über gute Bewertungen oder Kommentare und damit bis nächste Woche. Bis dahin alles Gute und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.